Passion und Abendmahl, das bildet eine Klammer. Und deshalb feiern wir heute auch hier und auch zu Hause das Abendmahl. Thema und Text: Ruft euch in Erinnerung, was ich getan habe. Dazu den Predigttext aus 1. Korinther 11, Vers 23 bis 25. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach und sprach: Nehmet, esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Ein uns vertrauter Text. Vier Fragen ergeben sich für mich aus diesem Bibeltext, der ja auch genannt wird Einsetzungsworte zum Abendmahl. Die erste Frage: Wer hat das Abendmahl eingesetzt? Darauf gibt es eine ganz klare Antwort in diesem Bibeltext. Jesus selbst hat das Abendmahl eingesetzt. Es ist also keine Erfindung von Menschen. Er lädt dazu ein, wenn er sagt: Nehmet, esset. Wir feiern also Abendmahl, weil wir der Spur Jesu folgen. Und schon von der ersten Christengemeinde in Jerusalem wird berichtet, dass sie beständig blieben, nicht nur am Anfang, sondern sie blieben in der Lehre, in der Gemeinschaft, im Abendmahl und im Gebet. Das sind die vier Säulen der Gemeinde in Jerusalem, und das ist auch die Säule für uns heute in unseren Tagen, in unserer Gemeinde und in allen Gemeinden. Diese vier Säulen: Lehre, das geschieht durch Verkündigung, Predigt, Bibelarbeit und vieles andere mehr. Gemeinschaft, das heißt übrigens auch gemeinsam schaffen, nicht alleine, nur gemeinsam schaffen, miteinander verbunden sein, füreinander einstehen und vieles mehr. Dann im Abendmahl und im Gebet. Ja, im Gebet, und da hat die Gemeinde auch öffentlich gebetet, nicht nur für sich im Kämmerlein, das auch, aber hier ist gesprochen von dem, was in der Gemeinde Gang und Gäbe war. Das waren die vier Säulen. Und deshalb, weil Abendmahl auch eine der vier Säulen ist, ist das Abendmahl keine Randverzierung des Gemeindelebens, wo man sagt, na ja, kann man machen oder auch nicht. Es ist ein wesentlicher Bestandteil der christlichen Gemeinde. Es ist auch keine Exklusivveranstaltung für besonders herausragende Christen. Früher habe ich es manchmal erlebt, dass bei Abendmahlsgottesdiensten manche Leute nach der Predigt weggingen bei einem Lied und es blieb ein Kreis zurück derer, die Abendmahl gefeiert haben. Das aber ist nicht der Sinn des Abendmahls, dass wir sagen, das ist so nebenbei oder hängt sich dran irgendwo, sondern das Abendmahl ist ein Geschenk Jesu an seine Gemeinde. Es ist wie das Wort Jesu Christi und wie die Gemeinschaft in Jesus und wie das Gebet eines der unveräußerlichen Kennzeichen der Gemeinde Jesu in aller Welt. Die zweite Frage: Wer wirkt im Abendmahl? Auch darauf gibt uns der Text eine klare Antwort. Die Antwort ist eindeutig zu lesen: Der Herr Jesus Christus, er ist der Wirkende. Was wir sehen und hören bei jenem ersten Abendmahl, manche sagen, das ist das letzte Abendmahl. Nein, das ist das erste Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern feiert. Wir nennen es deshalb das letzte Abendmahl, weil es einen Tag vor seinem Tod am Kreuz geschieht. Aber es ist das erste Abendmahl, und das beschreibt im Grunde jetzt, wer der Wirkende im Abendmahl ist. Jesus, so heißt es hier, nahm das Brot, er sagte Dank, er brach das Brot, er sprach von seinem Leib, der dahingegeben wird, Und beim Kelch ist es nicht anders. Deshalb sagt er auch, desgleichen nahm er den Kelch nach dem Mahl. Er ist der Handelnde. Alles ist ohne Ausnahme Jesu Tun. Und so wie es damals war, ist es bis heute. Jesus ist am Werk, wenn bei uns im Abendmahl Brot und Wein und Saft ausgeteilt wird. Warum? Weil Jesus gestern, heute und in Ewigkeit derselbe ist, bleiben auch diese Wirkungskräfte dieselben. Er ist gegenwärtig in seinem Wort, aber nicht nur, sondern auch im Abendmahl. So wie wir es im Thema haben, in der Überschrift, ruft euch in Erinnerung, was ich getan habe, so sagt Jesus. Er ist gestorben für uns und unsere Schuld und er ist auferstanden, damit auch wir Leben haben für Zeit und Ewigkeit. Wir, die wir das Abendmahl austeilen, heute Ruth Schmidt und ich, wir sind nur Assistenten von Jesus. Wir sind nicht die, die Wirkung geben, sondern wir sind Assistenten, Hilfskräfte. Wir machen es nicht. Wir können es gar nicht machen. Jesus wirkt allein. Wo du seinen Segen spürst, da ist es Jesu Segen. Wir sprechen ihn nur aus, aber Jesus ist der Wirkende. Er ist der Gastgeber und wir die Gäste. Und wir tun auch nicht irgendjemandem einen Gefallen, wenn wir zum Abendmahl gehen. Nicht dem Pastor, nicht der Gemeindeleitung. Es ist unser eigener Schade, wenn wir die Einladung Jesu Christi ausschlagen. Er, der Herr, dient seinen Kindern, seinen Jüngern. Dritte Frage. Wer empfängt das Abendmahl? Seine Jünger waren es, denen Jesus damals das Abendmahl gab. So berichten es die drei ersten Evangelien. Und Matthäus vermerkt ausdrücklich, er brach's und gab's den Jüngern. Und alle aßen das Brot und tranken aus dem Kelch. Wirklich alle, ohne Ausnahme. Ich weiß gar nicht, Carsten, ob wir das Bild gezeigt haben. Ich habe das etwas übersehen. Kannst du es noch mal einblenden? Da sehen wir diese Abendmahlsgemeinschaft. So hat man damals das Abendmahl gefeiert. Man saß auf der Erde und drumherum um den Tisch und auf dem Boden. Und dann ich habe noch mal nachgezählt, alle 12 Jünger waren dabei. Und Jesus in der Mitte, am Kopfende. Und ihr seht vielleicht, wie einer sich entfernt, der aber auch das Abendmahl mitgefeiert hat. Rechts im Bild müsste es sein. Mal gucken. Ja, da seht ihr das. Das wird der Judas wahrscheinlich sein. Aber er war noch beim Mahl dabei. Alle haben das Abendmahl empfangen. Jesus hat es allen geschenkt. Auch dem, von dem man meint, der hätte es vielleicht gar nicht verdient. Wer empfängt das Abendmahl? Die Jünger? Was ist ein Jünger? Bin ich bei der dritten Frage wieder, wer das Abendmahl empfängt. Was ist ein Jünger? Das Wort im griechischen Text des Neuen Testaments, das Luther mit Jünger übersetzt, heißt, wenn wir es genau nehmen, Schüler oder Lehrling. Azubi würden wir heute sagen. Ein Jünger Jesu ist demnach einer, der bei Jesus in der Schule ist, einer, der in seine Lehre geht. Ein Lehrling ist nicht sein eigener Herr, nicht sein eigener Chef. Er arbeitet nicht mal für sich selbst. Er kann sich nicht einmal die Arbeit selber aussuchen. Jeder Azubi muss den Regieanweisungen des Meisters folgen. Im Sommer werden junge Leute, wenn sie denn hoffentlich trotz Corona ihre Schulzeit abgeschlossen haben, eine Lehre, eine Ausbildung beginnen. Was können sie dann in ihrem neuen Beruf? Wenig bis gar nichts. Wenn sie alles könnten, müssten sie ja nicht in die Lehre gehen, keine Ausbildung machen, die ja einige Jahre in Anspruch nimmt. Doch nun fangen sie an zu lernen, Fortschritte zu machen. Aber auch dann, wenn sie einmal Geselle sind oder sogar Meister werden, hören Sie nicht auf zu lernen. Das Berufsleben ist gekennzeichnet von ständiger Fortbildung, die wir uns aneignen müssen. Im Grunde bleiben wir ein Leben lang Lernende. Und das, was im Berufsleben gilt, gilt auch im Christsein. Und deshalb heißen Jünger Lernende, Schüler, Lehrlinge, Azubis. Denn die Jünger waren solche unfertigen Azubis. Und sie waren die ersten Abendmahlsgäste, obwohl sie noch unfertige Schüler waren. Wir kennen sie ja zu Genüge aus den Berichten der Evangelien. Judas habe ich schon erwähnt, aber ich denke auch an Petrus, ein Mann mit merkwürdig schwankendem Temperament. Mal himmelhoch jauchzend und mal zu Tode betrübt. Mal ein wilder Draufgänger, dann wieder ein feiger Verleugner. Da sagt er zu Jesus, und wenn dich alle verlassen, will ich dich nicht verlassen. Und ein wenig später, ich kenne den Menschen nicht. Das war Petrus, ein Lehrling, ein unfertiger Lehrling in der Werkstatt Jesu. Also, wer empfängt das Abendmahl? Es sind schwache Glaubenslehrlinge, Anfänger im Glauben waren es, denen Jesus das Abendmahl ausgeteilt hat. Sie haben keine besonderen Leistungen und auch keine auffallende religiöse Veranlagung, Sozialisation würde man heute dazu sagen. Die hatten sie nicht. Nur eines hatten sie vorzuweisen, einen Denkspruch aus drei Worten. Und der hieß ganz einfach, folge mir nach. Das war das, was sie als erstes gehört haben in ihrer beginnenden christlichen Existenz. Sie waren nun auf dem Weg mit Jesus, sind wirklich mit ihm unterwegs gewesen. Das heißt, folge mir nach, damals, auf dem Weg gewesen. Sonst hatten sie nicht nur dieses eine, dass sie wussten, wir brauchen Jesus. Leere Hände, ein offenes Herz, hörende Ohren. Wir brauchen auch beim Abendmahl keine künstlich erzeugte Feierlichkeit, keine weihevolle Stimmung, sondern nur die Erwartung, dass Gott jetzt etwas an uns tut, was wir aus eigener Kraft nicht fertigbringen. Das Abendmahl ist keine Sondergratifikation für besonders fromme Leute, sondern ein Geschenk für Menschen mit leeren Händen, aber mit offenen Herzen, die Gott füllt. Wer empfängt das Abendmahl? Wir, die wir unfertige Azubis sind, die wir immer auf dem Wege sind, immer lernen müssen, auch in der Werkstatt Jesu geistlich lernen müssen. Die vierte und letzte Frage. Was geschieht im Abendmahl? Wir empfangen ein Stück Brot und einen Schluck Wein oder Traubensaft. Warum nur so wenig? Damit wir immer wieder kommen und empfangen, neu ermutigt und gestärkt werden. Und deshalb sozusagen ein wenig, ein kleines Stück Brot und einen Schluck Saft. Jesus sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Was geschieht im Abendmahl? Im Abendmahl will unser Herr Jesus Christus sich immer neu verbinden mit uns. Bund und binden ist derselbe Wortstamm. Er will sich mit uns immer wieder neu verbinden. Und wo man sich miteinander verbindet, wird ein Bund geschlossen. Wo sich zwei Menschen miteinander verbinden, wird ein Bund geschlossen, den wir Ehebund nennen. Wo sich Staaten miteinander verbinden, schließen sie ein Bündnis und gegebenenfalls machen sie einen Bündnisvertrag, damit das halten soll. gibt zum Beispiel einen Bündnisvertrag der NATO. Kurz gesagt, wenn ein Bündnispartner angegriffen wird, stehen ihm die anderen Bündnispartner bei. Deshalb ist das nicht ins Belieben gestellt, sondern ist ein Bündnis, eine Verbindung, die verbindlich ist und nicht beliebig. Und so hat Gott mit uns einen Bund geschlossen und ihn verbindlich gemacht in dem Bundeszeichen des Kreuzes. Dahinter geht Gott nicht mehr zurück. Das ist ein verbindliches Zeichen, das Kreuz seines Sohnes. Und diesen neuen Bund will er uns allen ganz persönlich zueignen. Ich meine es gut mit euch, sagt er damit, und will eure Schuld nicht länger zwischen mir und euch stehen lassen. Jedes verkündigte Wort der Predigt ist eine Einladung Gottes an uns, in seinen Bund einzutreten, sich mit ihm zu verbinden. Und er steht dann zu diesem Bündnis, das er mit uns schließt. Stehen wir auch immer dazu? Und im Abendmahl nun gibt er uns ein eindeutiges persönliches Zeichen. Du bist gemeint, indem du Brot und Saft zu dir nimmst. Du bist gemeint. Mit dir will ich Gemeinschaft haben. Mit dir will ich mich verbinden. Wir gehören zueinander. Das Abendmahl will uns nichts anderes sagen als das Wort der Predigt. Es ist nicht mehr und nicht weniger und nicht besser als das Wort. Es ist nur eine andere Form, eine andere Gestalt. Das Zeichen von Brot und Wein unterstreicht und bekräftigt das Wort, geht von einer anderen Seite auf uns zu. So wie der Ehering ein Zeichen der Zugehörigkeit ist zu deinem Partner, zu deiner Partnerin, so ist dies ein Zeichen der Zugehörigkeit zu Gott. Brot und Wein, Abendmahl, ist nichts anderes als das Wort. Und genauso ersetzt der Ehering nicht die Eheschließung und die Eheführung. Er unterstreicht und bekräftigt beides. Er ersetzt es aber nicht. Deshalb ist das wichtig, dass wir verknüpft sind, verbunden sind mit dem Herrn und sozusagen mit ihm gemeinsam auf dem Wege bleiben. Vor vielen Jahren wurde einmal ein Sportreporter interviewt, ich erinnere mich noch daran, weil das so eindrücklich war, nicht wegen des Sportes, sondern er sagte im Verlauf des Interviews, dass er, Sportreporter müssen ja viel reisen und da ein Ereignis kommentieren, und er sagte, dass er vor Antritt einer Dienstreise, wenn er mit dem Auto führe, immer seinen Ehering ins Handschuhfach legt, abzieht und ins Handschuhfach legt. Es könnte ja sein, so sagte er, dass er eine Anhalterin mitnimmt unterwegs. Den Rest können wir uns denken. Merken wir, ein Zeichen hat eine große Aussagekraft. Und indem er das Zeichen abgenommen hat, zeigt er seine innere Haltung. Hätte er es drauf behalten, dann hätte er auch seine innere Haltung in eine ganz andere Richtung gezeigt. Versteht ihr? Das Zeichen als solches ist nicht das Entscheidende, sondern die Haltung, die Beziehung, die Verbindung, die zur Verbindlichkeit wird. Und so ist das Abendmahl ein wunderbares Zeichen für unsere Verbindung zu Jesus. Deshalb wollen wir es heute miteinander feiern.